Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, als Beauftragter der israelitischen Gemeinde Freiburg für Sicherheit, Recht und Kommunikation danke ich Ihnen zunächst mal ganz herzlich für die Einladung, hier für die israelitische Gemeinde und die jüdische Gemeinschaft sprechen zu dürfen. In diesem Moment, in diesem Augenblick feiern wir, wie jedes Wochenende, vom Sonnenuntergang am Freitag bis zum Sonnenuntergang am Samstag, den Schabbat, an dem man vor allem ruhen, also der Tora zufolge vor allem ruhen und beten soll. Klammer auf, wozu eine Teilnahme an einer Demonstration nicht gehört, Klammer zu. Die Achtung, Begehung und Feier des Schabbat ist je nach Einteilung das dritte oder vierte der zehn Gebote und hat damit für uns einen immens hohen Stellenwert. Es gibt aber eine Sache, die jedenfalls im Judentum wirklich alle 613 Geh- und Verbote, so viele sind es nämlich, und sämtliche davon abgeleiteten Regeln und Bestimmungen aussticht, nämlich der unmittelbare oder auch mittelbare Schutz des Lebens. Und ja, für uns gehört dazu auch das deutliche Zeichensetzen gegen die sich insbesondere mit den Protesten gegen die Pandemiepolitik verstärkt ausbreitende Instrumentalisierung und Relativierung des Holocaust und den mit den neuen Verschwörungstheorien zunehmenden Antisemitismus. Das sind für uns, für die jüdische Gemeinschaft, handfeste Fragen der Sicherheit und des Lebensschutzes. Denn wohin antisemitische Verschwörungstheorien führen, hat man leider viel zu oft gesehen. Zuletzt etwa in Halle beim Anschlagsversuch auf die Synagoge im Jahr 2019. Insofern gehört es auch zum Kernbereich meiner Arbeit als Beauftragter der jüdischen Gemeinde für Sicherheit und Kommunikation, die Gemeinde auch bei diesem Anlass zu vertreten. Die gleiche Bewertung hinsichtlich der Verbreitung von zu Hass aufstachelnden Verschwörungstheorien hat auch der Gesetzgeber seit langem bereits vorgenommen. Ich zitiere: Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer der vorbezeichneten Gruppen oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Das besagt § 130 Absatz 1 Nummer 1 Strafgesetzbuch. Etwas weiter in Absatz 3 heißt es dort: Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung, in der in § 6 Absatz 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art und Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. Um nichts anderes als diese Verharmlosung handelt es sich, wenn Demonstranten sich gelbe Davidsterne umhängen und meinen, sie seien als Nichtgeimpfte oder als Gegner der Pandemiepolitik bzw. einzelner pandemiepolitischer Maßnahmen mit Holocaust-Opfern zu vergleichen. Holocaust-Opfer haben sich nicht selbst gelbe Sterne umgehängt und sind nicht auf Demonstrationen geschlendert. Sie wurden von einem totalitären staatlichen Terrorapparat schrittweise ausgegrenzt, entrechtet, verfolgt und vernichtet. Das wurde staatlicherseits planmäßig, bürokratisch und schließlich auch industriell umgesetzt. Singulär war dabei vor allem die Priorität, die die Menschenvernichtung für den NS-Staat einnahm. Es wurde zur obersten Staatspriorität. Selbst im Untergang wurden keine Kräfte vom Vernichtungsapparat etwa für Landesverteidigung oder gar die Rettung von Menschenleben abgezogen. Ich zitiere: Das menschenverachtende Regime dieser Zeit, das über Europa und die Welt in unermesslichem Ausmaß Leid, Tod und Unterdrückung gebracht hat, hat für die verfassungsrechtliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland eine gegenbildlich identitätsprägende Bedeutung. So urteilte das Bundesverfassungsgericht in seinem berühmten Wunsiedel-Urteil. Jene, die sich heute auf Demonstrationen gelbe Sterne umhängen, missbrauchen dabei gerade jene Rechte und Freiheiten, die ihnen der demokratische Rechts- und Verfassungsstaat bietet, dessen Identität nach den Worten seines Bundesverfassungsgerichts sich geradezu als Gegenentwurf zu dem Totalitarismus des nationalsozialistischen Regimes versteht. Dazu gesellen sich dann auch gerne Reichsbürger, rechte Verschwörungsideologen und Neonazis. Ja, es mag sein, dass nicht jeder Gegner oder Kritiker der Pandemiepolitik mit den Erwähnten in einen Haufen zu schmeißen ist. Wer aber mit Letztgenannten mitläuft, schmeißt sich selbst in diesen Haufen und muss sich gefallen lassen, wenn man ihn oder sie genau da dazu zählt. Und wenn wir über die genannten Ausdrucksformen und Äußerungen reden, muss diesen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln konsequent entgegengetreten werden. Wir müssen aber auch sehen, dass es alleine mit den Mitteln des Strafrechts und des Rechts der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dem Grundproblem nicht beizukommen ist. Ja, es scheint nämlich heute zuweilen, wenn man sich etwa die politischen Debatten in sozialen Netzwerken anschaut, als gäbe es nur noch Superlative. Wenn die Politik der Regierung nicht zu 100% den eigenen Vorstellungen entspricht, ist das Land nichts mehr anderes als eine Diktatur oder gar eine Neuauflage der DDR oder des Dritten Reichs. Die Politiker gleich dem Politbüro oder den Führern des NS-Staats. Und die Politik, mit der man nicht einverstanden ist, ist dann auch bald nichts mehr weniger als der Holocaust. Während klare Grenzüberschreitungen, wie die oben erwähnten, klar und konsequent geahndet werden müssen, kann man dem Grundproblem des in Teilen auf die beschriebene Weise defekten politischen Diskurses nur mit konsequenter Versachlichung und vor allem auch Bildung begegnen. So ist etwa in der aktuellen Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und den jüdischen Gemeinden zum Thema Sicherheit auch ein großer Bereich beim Thema Bildung, Weiterbildung und Sensibilisierung von Beamten, Lehr- und Lehrkräften und so weiter im Land vorgesehen. Das muss konsequent weiterverfolgt werden und umgesetzt werden. Allein in unserer Gemeinde in Freiburg haben wir noch über 100 Holocaust-Überlebende. Wenn man sich deren Geschichten anhört, bleibt dem ein oder anderen der verquere Geschichtsvergleich dann vielleicht doch im Halse stecken. Daher sind wir zum Beispiel auch gerade dabei, ein Projekt auf die Beine zu stellen, um die Geschichten dieser Zeitzeugen aufzuschreiben, zu dokumentieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das reiht sich ein in zahlreiche weiteren Projekte in Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Land und dem Bund. Dazu gehören neben historischen Veranstaltungen zur Erinnerung und zum Gedenken auch viele kulturelle Projekte, im Rahmen derer die jüdische Gemeinde in der Stadt sichtbarer wird und Interessierte ganz herzlich zum Kennenlernen einlädt. Nur so kann dauerhaft Austausch, Kommunikation und ein Abbau bzw. die Verhinderung des Aufkommens von Vorbehalten und Vorurteilen entstehen. Und allen, die uns hierbei unterstützen und oder selbst zu dieser Verständigung beitragen, Ihnen allen möchte ich im Namen der jüdischen Gemeinde heute eines sagen. Herzlichen Dank.